lange gegrübelt und gebetet und hin und her geschwenkt. Und dann kam mir dieses Lied mit dieser letzten Strophe. Und ich dachte, ja, es passt eigentlich sehr gut. Weil Jesus auferstanden ist, hält keine Macht der Welt uns fest, ihm zu gehorchen, zu vertrauen und mit an Gottes Welt zu bauen. Sascha, ganz erste Folie schon mal einblenden, bitte. Das Ding reagiert noch nicht. Okay. Nochmal, weil Jesus auferstanden ist. Seit Ostern kann keine Macht der Welt den Bau des Reiches Gottes aufhalten. Hält keine Macht der Welt uns fest. Keiner, niemand, kein Diktator und auch keine Demokratie kann mehrheitsmäßig beschließen, das funktioniert nicht mehr. Der Bau des Reiches Gottes wird sichtbar in der Gemeinde Jesu. Sie ist Gottes Alternativprogramm zu allen weltlichen Strukturen. Sie ist kein Verein, auch keine Demokratie, sondern eine Theokratie. Theo heißt Gott, eine Gottesherrschaft. Und Gottes Herrschaft soll in der Gemeinde sichtbar werden. Darum ist Gemeinde, ist ein Lieblingssatz von mir, über den lang oder oft gelächelt wird. Man kann auch drüber lächeln, aber Gemeinde ist der Vorhof des Himmels. Warum? Sie ist Gottes Rettungsinsel im Vorhof der Hölle. Sie ist einzigartig, weil Gemeinde einen einzigartigen Gott hat. Den Gott der Bibel, der sich in dreierlei Gestalt zeigt. Den Gott, der lieblose Menschen so sehr liebt, dass er für sie stirbt. Keine Macht der Welt kann dieses Reich, das oft so klein wie ein Senfkorn wirkt, aufhalten, weil unser Gott nicht aufzuhalten ist. Jesus war Mensch und Gott, unglaublich, bis heute umstritten und schlichtweg die Wahrheit. Und weil Jesus so etwas Einmaliges, so etwas Besonderes ist, ist es seine Gemeinde auch. Wirklich? Erleben wir Gemeinde so? Wenn wir die vielen Denominationen sehen, dann wirkt Gemeinde oft eher wie ein zerstrittener Kleintierzuchtverein. Aber nicht wie so ein Vorhof des Himmels. Gemeinde aber ist und soll der Vorhof des Himmels sein. Und vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle auch mal wieder dran, nach dem Vorbild von Jesu Tempelreinigung in der Gemeindelandschaft aufzuräumen und deutlich zu machen, worum geht es, wenn wir Gemeinde bauen? Wie kann es gelingen, dass keine Macht der Welt Gemeinde auffällt? Aber nach dem Gleichnis Jesu, dass wir zuerst unseren eigenen Balken im eigenen Auge sehen sollen, sollten wir da lieber bei uns anfangen und nicht bei denen, die wir so schnell vor Augen haben. Denn wir sind keine Gemeinde des Pastors oder auch keine Gemeinde eines Gründers oder eines besonders einflussreichen Leiters. Wir sind Gemeinde des auferstandenen, lebenden und wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Und um Gemeinde im Auftrag Jesu leiten zu können, reicht es nicht, Einfluss in der Welt zu haben. Ich erinnere mich gut an meine Kindheit und Jugend. Ich bin im kirchlichen Spektrum groß geworden, lutherische Kirche. Und wenn dann so Kirchenvorstandswahlen waren, wer wurden gewählt? Der Chef der Sparkasse, einflussreiche Wirtschaftsleute, Lehrer, Rektoren, die wurden gewählt. Wie sollen aber Menschen, deren Gott, ich sage es ein bisschen pauschal, bitte nicht zu sehr auf die Waage legen, wie sollen bei Menschen, deren Gott mehr oder weniger direkt der Mammon ist, die Gemeinde des lebendigen Gottes leiten können? Weil Jesus auferstanden ist, gibt es andere Regeln für Gemeinde als in der Welt. Und damit sie Vorhof zum Himmel wird, muss sie eine Einladung sein, eine Einladung zum Leben mit diesem Gott, dessen Auferstehung wir feiern. Das Unglaubliche, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich gebe dem Hartmut recht, dass manchmal, wenn man das schon viele Jahre mitgemacht hat, so eine Routine reinkommt. Und ich denke vielleicht gerade aus diesem Aspekt heraus jetzt, wir sind Gemeinde, weil Jesus auferstanden ist, sonst gäbe es uns nicht. Und das ist unsere Bestätigung, unsere Bestimmung, unsere Berufung. Jesus sagte zu Petrus, sind noch wieder zurück. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hält keine Macht der Welt uns fest, hier steht's. Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Damit hat Jesus, um dieses Missverständnis auszuräumen, nicht die römisch-katholische Kirche autorisiert. Das hat sie im eigenen Namen gemacht. Aber das hat auch wieder mit Machtstreben und Einfluss zu tun. Wenn man auf die Kirchengeschichte so ein bisschen sieht, bis heute hat Gemeinde immer mit dem Mammon auch zu kämpfen, wo es ums Geld geht. Jesus wusste, dass er Petrus dazu berufen hatte, Fels in der Brandung zu sein. Petrus sollte Simon heißen, das war sein eigentlicher Name, weil Petrus Fels bedeutet. Und wenn ich den Petrus mir so ansehe, dann war er am Anfang alles andere als ein Fels in der Brandung. Wenn wir den in unserer Truppe gehabt hätten, ich weiß nicht, wer gesagt hätte, leite du mal meine. Diesen Hitzkopf, diesen Draufgänger, diesen spontanen, unkalkulierbaren Typen. Der so vorlaut war, impulsiv, unbeherrscht, das Herz auf der Zunge. Ich glaube, keiner hätte von uns diesen Petrus als Leiter eingesetzt, oder? Jesus wusste aber, welche Gaben er in Petrus hineingelegt hatte. Und so sagte er zu ihm, Lukas 22, 31, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Wenn du dann umgekehrt bist. Jesus wusste, was in Petrus steckte und wozu er ihn berufen hatte. Und wenn es darum geht, dass keine Macht der Welt Gemeinde besiegen kann, geht es darum, auch die richtigen Menschen oder den richtigen Menschen, die Gott dafür begabt hat oder begaben will, auch Leitung seiner Gemeinde anzuvertrauen. Zwei Bibelworte stehen in diesem Zusammenhang im Vordergrund, die wir uns jetzt ansehen wollen. Und ich sage es euch gleich, ich kann jetzt nicht auf die vielen Details eingehen. Mir geht es darum, mal so die grobe Linie aufzuzeigen. Wir kommen mehrere Stellen, wo wir sagen müssen, da müssen wir jetzt mal eine ganze Predigt drüber halten. Vielleicht machen wir es an der einen oder anderen Stelle nochmal. Aber zunächst die Übersicht. 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, ihn zu Fall zu bringen. Und am zweiten Brief an Titus heißt es, erstens aus Titus 1, 5 bis 9, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss bringst. Setz in jeder Stadt Älteste ein, und zwar entsprechend den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Für das Ältestenamt kommt nur jemand von unbestrittener Integrität in Frage, der seiner Frau treu ist und dessen Kinder gehorsam sind und nicht durch ungehöriges und rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Ja, weil ein Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untadeliges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist. Denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Ich sehe links eingeblendet die einzelnen Punkte, auf die ich im Blick auf diesen Text eingehen möchte. Das erste ist für mich wie so eine Überschrift, Vorbild sein. Vorbild sein genannt werden dann die Bereiche Welt, Familie, Glauben, Nachfolgen. Im Brief an Timotheus ist das untadelige Leben erwähnt, bei Titus heißt es unbestrittene Integrität. Warum ist das wichtig? Was haben eigentlich Scholz und Trump gemeinsam? Beide hatten schon vor Übernahme der Regierungsverantwortung etwas auf dem Kerbholz. Klagen an der Backe. Cum-Ex ist bis jetzt unter den Tisch gekehrt worden, aber schwebt immer noch da, ist immer noch in Bearbeitung. Und Trump hat versucht, so verschiedene Anklagen zu beseitigen. So richtig aufgeklärt wurde keine. Die Folge ist, bei jedem Fehltritt oder bei jeder schwierigen Entscheidung schwingt ein grundsätzliches Misstrauen mit. Wer weiß, was die wirklich vorhaben. Weil eben kein untadeliges Leben, keine unbestrittene Integrität da ist. Gilt für vielleicht andere auch. Ich habe jetzt mal die beiden gegriffen. Bitte kein politisches Konzept daraus machen oder Verständnis. Wenn wir hineingucken, Kirche gilt seit den vielen Missbrauchsskandalen ebenfalls nicht mehr selbstverständlich als untadelig oder integer. Und was das bedeutet, erleben und hören alle Christen, auch wenn sie nie etwas damit zu tun hatten. Ich erinnere mich, dass ich mal einen Anruf bekam von einer alten Diakonisse aus Korntal, die gesagt hat, wir sind so in die Schlagzeilen gekommen, wir haben doch gar nichts getan, was sollen wir tun? Das sind alle mit drunter, auch die, die nichts getan haben. Da ist etwas schiefgelaufen, das kann man nicht so einfach vom Tisch wischen. Dann kann man nichts mehr tun, man kann nur darauf achten, das, was gemacht wurde, zu korrigieren, soweit das geht, und zukünftig möglichst keinen Fehler mehr zu machen. Man sagt ja so schön, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es zu spät. Dann ist es unten. Da muss man sehen, wie man es wieder rauskriegt. Auch wenn jetzt Gemeindeleitung nicht gleich Regierungsverantwortung ist oder Kirchenleitungsverantwortung ist, sondern örtlich begrenzt und manchmal auch eine sehr kleine Gruppe darstellt, es geht hier um Verantwortung für andere Menschen. Und ich glaube, es gibt eine größere Verantwortung für Gemeinde, denn es geht hier um Leben und Tod, und zwar ewiges Leben und ewigen Tod. Und es gibt die Berufung, durch den lebendigen Gott für einen Teil seiner Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Es geht um das Aushängeschild unseres Gottes auch in unserem Umfeld, wie Gott wahrgenommen wird, indem wir Gemeinde bauen. Ist untadeliges Leben bei Weltverantwortung oder bei Ewigkeitsverantwortung wichtiger? Ich finde es in jedem Fall wichtig. Aber die Ewigkeit ist länger. Unkorrigierbar. Und ich würde die Frage so beantworten, wer Verantwortung im Reich Gottes übernimmt, hat mindestens nicht weniger Vorbild zu sein als jeder andere, der landesweite Verantwortung trägt. Warum? Nur so kann keine Macht der Welt den Sieg von Jesus klein machen. Wir haben es in der Begründung gelesen, dass Paulus immer wieder darauf hinweist, damit ihr nicht Grund zur Anklage gebt, damit ihr nicht berechtigten Grund gebt, euch irgendwas zu sagen, ihr seid nicht in Ordnung. Es gibt genug Gründe, die unberechtfertigt sind, die angeführt werden. Ganze Leidensgeschichte von Jesu war davon. Aber wenn ich angeklagt werde, dann möchte ich angeklagt werden, weil ich zu meinem Glauben gestanden habe und nicht, weil ich sonst was angestellt habe. Sehen wir uns die drei Bereiche mal an, die besonders erwähnt sind. Der erste Bereich, Vorbild in der Welt. Da heißt es bei Timotheus, wir sollen uns auszeichnen durch Besonnenheit, oder Leitung zeichnet sich aus durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein. Ein Mann, ein Wort. Oder eine Frau, ein Wort. Das, was ich sage, muss stimmen. Weder alkoholsüchtig soll man sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen, freundlich sein, keinen Streit suchen, nicht am Geld hängen. Das alles wären Punkte, die könnte man jetzt länger darauf ausführen. Was heißt das eigentlich? Könnt ihr gerne mal für euch machen. Wo Fragen sind, reden wir drüber. Das wird bestimmt spannend. Aber auch außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf haben, wie ich eben schon sagte, damit nichts Übles verbreitet werden kann, was zu Recht Grund zur Anklage gibt. Bei Titus heißt auch ein untadeliges Leben führen. Ist eingeblendet, ja. Ein untadeliges Leben führen. Nicht selbst herrlich sein. Ein Beispiel, nicht so gerne über sich selbst reden. Kennt ihr das, Leute, die reden ganz viel über sich? Mir ist es aufgefallen, aber ich glaube, es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass ganz viele von sich erzählen. Und kam einer, fragt mal nach. Gemeindeleitung soll nicht so sein, die soll nachfragen können, wie geht's dir? Nicht je zornig sein. Also, Choleriker dürfen nicht eine Gemeindeleitung. Würde ich so auch nicht sagen. Aber man sollte seinen Charakter so weit im Griff haben, dass man nicht sofort ausbricht. Ich bin auch ein Choleriker. Ich weiß nicht, wer von euch das schon weiß.
Geahnt
hast du es. Und wenn ihr meine Frau, meine Kinder fragt, könnte ich auch Beispiele nennen. Aber das ist was, wo Gott auch schenkt, dass man seinem Charakter arbeiten kann. Man soll nicht alkoholsüchtig sein, nicht gewalttätig, nicht darauf aus, sich zu bereichern. Judas ist auch dem Geld zum Opfer gefallen. Er hat die Kasse veruntreut, er hat Jesus für Geld verraten. Und der Mammon, das Geld, ist der größte Gott der Welt. Durch alle Zeiten hindurch entscheidet das Geld, was passiert, auch in der Politik. Er soll gastfreundlich sein, das heißt Zeit für andere, auch für fremde Menschen haben, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten. Wenn ich die ganzen Süchte und Aufzählungen sehe, fällt mir auf, es geht darum, dass ich nichts von anderem abhängig bin als von Gott. Wenn ich in irgendwelchen Süchten und Bindungen lebe, bin ich abhängig und nicht frei. Jesus macht frei. Diese Freiheit dürfen wir entdecken, immer wieder finden, wo sie verloren haben, aber auch in der Gemeindeleitung als Vorbild vorleben. Wenn Süchten lebt, ist abhängig, ist nicht frei. Meine Frau hat mal den Spruch mir gezeigt, ich hänge an der Nadel und bin süchtig nach Stoff. Und sie lebt das. Und dann bin ich mit in den nächsten Patchwork-Laden gegangen und sie hat Stoffe gekauft, damit sie zu Hause nähen konnte. Also das ist, merkt es humorvoll gemeint an dieser Stelle, ne? Aber nicht jede Sucht ist eben so humorvoll. Ich denke an meine Schulzeit, da haben wir uns um einen Jugendlichen gekümmert, wirklich rund um die Uhr, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Tage ging das lang, damit er nicht an die Flasche ging und seine Prüfung machen konnte. Und ich weiß noch, wie ich ihm eine Reinigungsflasche aus der Hand gerissen habe, die er trinken wollte. Das ist natürlich jetzt extrem von der anderen Seite, aber wird deutlich, wer abhängig ist, ist nicht frei. Der hat andere Ziele, andere Dinge, nach denen er sich ausstreckt. Und wenn die Sucht sich breit gemacht hat, dominiert sie das ganze Leben. Und darum ist grundsätzlich jede Form von Verantwortung übernehmen für solche Menschen nicht möglich. Weil sie können selbst für sich nicht Verantwortung übernehmen. Und dann erst recht nicht für das Reich Gottes. Und wir merken das Gegenbild dazu. Jesus soll unser Leben dominieren. Jesus soll die Herrschaft in unserem Leben sein. Er allein. Und nur von ihm wollen wir doch abhängig sein. Jeder, der sein Leben Jesus übergeben hat, hat gesagt, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Ich bin damit eine bewusste Abhängigkeit zu Gott eingegangen. Und diese Abhängigkeit zu Gott schließt alle anderen Abhängigkeiten aus. Und darum kann nur Vorbild ein Leiter sein, wer eben nicht geldverliebt ist, nicht geizig, nicht jähzornig, nicht gewalttätig und so weiter. So, und jetzt kommt der spannende Punkt, wenn man das sich alles vor Augen malt, dann kommt die klassische Frage, wer soll das noch tun? Den Job kann doch keiner machen. Wann habe ich denn diesen Level erreicht, dass ich das alles schaffe? Hier jetzt erstmal mit dem Vorbildsein der Familie weiter. Ich komme am Schluss nochmal da drauf. Vorbildsein der Familie. Bei Timotheus heißt es, er muss seiner Frau treu sein. Auch hier wäre spannend, das Thema Scheidung, geschieden sein, aber auch das wäre ein Thema für sich. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern, seine Kinder zum Gehorsam erziehen, dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Und bei Titus heißt es, seine Kinder müssen gehorsam sein und nicht durch ungehöriges und rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Das sind auch Aussagen, bei denen viele sagen, das kann ich nicht. Dann kann ich das nicht. In der Ehe knirscht es immer mal wieder, meine Kinder lassen sich nichts sagen und auch wollen vom Glauben nichts wissen. Dann kann ich doch kein Vorbild sein. Ich glaube, wir müssen hier besonders bedenken, dass es beim Vorbild sei, um das Auftreten und Bemühen des Leiters, der Person geht, der die Gemeinde leiten soll. Es geht nicht zuerst darum, wie erfolgreich sein Bemühen war. Anders als bei Süchten, Egoismus, Selbstherrlichkeit und so weiter, da kann ich etwas tun. Da kann ich aktiv durch mein Verhalten mich ändern oder ändern lassen. Bei anderen geht das nicht. Wir können es nicht machen, dass unsere Kinder zum Glauben kommen und vorbildliche Mitarbeiter sind. Und doch hat diese Aussage ihre Berechtigung. Denn wenn du sagen kannst, ich habe Zeit für meine Familie gehabt. Ich habe meinen Kindern Jesus und die Bibel lieb gemacht. Ich habe meine Kinder erzogen. Und das nicht nur an Kita, Schule, Gemeinde delegiert. Was übrigens nie klappt, aber immer mehr gemacht wird. Ich habe mit all meinen Fehlern und Schwächen mich darum bemüht, nach biblischem Vorbild Vater und Ehemann zu sein und bemühe mich immer noch darum. Das ist das, was wir tun können. Und manches Mal ist ein Vorbild, das einen Fehler gemacht hat, zu einem Fehler steht, den korrigiert, ein besseres Vorbild als der, der sagt, ich mache keine Fehler. Stimmt übrigens nie. Du kannst dafür sorgen, dass du die Ehe nicht brichst. Du kannst dich um deine Ehe bemühen, dass deine Frau oder dein Mann nicht in eine Lage gedrängt wird, die einen Ausbruch aus der Ehe begünstigen. Das kann ich tun. Aber ich kann es nicht verhindern. Nicht immer. Zwei unserer Kinder leben nicht mit Jesus. Aber alle unsere Kinder wissen, worum es geht und können auch im Leben gut zurechtkommen. Das heißt, Fazit für uns als Eltern, wir haben vieles richtig gemacht. Auch wenn wir zu gut wissen, was wir alles falsch gemacht haben. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Man kann nie alles richtig machen. Und dass unsere Kinder so sind, ist auch ein Geschenk, denn wir können sie nicht zwingen, so zu leben, wie wir es für richtig halten. Und für Ellen und mich, also meine Frau und mich, war es ein besonderer Höhepunkt, als wir jetzt vor gut einer Woche Urlaub mit allen unseren Kindern hatten und Anhang. Alle waren dabei und die Kinder hatten es organisiert, hatten uns eingeladen. Fand ich ein besonderes Geschenk, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir hatten eine tolle Gebetserhörung. Wir haben mich darum gebeten, dass es keinen Streit, keinen Nirz knirscht. Und da habe ich ganz besonders für mich gebetet. Ja, mit Familie ist immer noch mal ein bisschen was anders. Und wir fanden es echt toll, das geschenkt worden. Wir haben uns aber auch jeder bemüht. Jeder hat sich bemüht. Ich glaube, das, was wir tun können, ist darum bemühen. Im Juli sind wir endlich 35 Jahre verheiratet. Auch in unserer Ehe lief manches nicht so reibungslos und ich war nicht der souveräne Ehemann, den ich immer vorher sein wollte und wie ich es mir gewünscht habe. Aber wir haben uns auch in den Jahren mit unseren kleinen und auch größeren Kindern immer darum bemüht, auch Zeit füreinander, Zeit für die Ehe zu haben. Hat man uns vorher geraten, seht zu, dass nicht nur alles sich um die Kinder dreht. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, habt ihr nichts mehr. Und wir konnten, auch da hat Gott Segen geschenkt, dass das möglich war, haben jedes Jahr einmal eine Urlaubswoche zu zweit gemacht, ohne Kinder. Hat uns gut getan. Es ist keine Garantie, aber das, was ich meine, sich bemühen darum, dass das, was ich tun kann, tue. Vorbild sein in der Familie heißt darum, nur wer sich um seine Familie, Kinder und Ehe bemüht, wird sich auch um die Familie Gottes, die Gemeinde bemühen. Darum heißt in Vers 5 bei 1. Timotheus 3, oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Wo es nicht geklappt hat, kann im Zweifel das Bemühen mehr zählen als der Erfolg. Das sage ich für die, die sagen, es hat nicht geklappt, meine Kinder leben nicht mit Jesus. Meine Frau ist weggelaufen, obwohl ich mich bemüht habe. Sicher habe ich mal Fehler gemacht. Aber lebe ich das mit Jesus und bemühe ich mich, kann dann mehr zählen, als bei einem, der lustig drauf loslebt und sagt, ich mache doch alles richtig und die Familie geht vor die Hunde. Ein weiteres Vorbildsein wird angesprochen im Bereich Glauben und Nachfolge. Bei Timotheus, er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Und bei Titus, er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, weil sie von Anfang an gelehrt worden ist. Denn mithilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Also ein Leiter der Gemeinde muss fest im Glauben stehen. Merkt ihr den Unterschied zu vorhin? Nicht Einfluss in der Welt haben. Nicht sein, der das große Sagen hat, aber der ganz eng mit Jesus lebt. Der fest im Glauben steht. Einer, der nicht gerade erst zum Glauben gekommen ist. Älteste, wenn ihr hier in diesen Briefen genannt, hat nichts im Lebensalter zu tun. Hat etwas zu tun mit dem Alter, mit dem ich mit Jesus lebe. Und wie er mich schon geprägt hat. Dann können Älteste richtig junge Leute sein. Und richtig Alte können unmöglich Älteste sein. Es geht nicht um das Lebensalter, es geht um die Erfahrungen und die Prägung durch Jesus in der Nachfolge. Sie müssen welche sein, die unerschütterlich an der Wahrheit der Bibel festhalten. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit damit gekämpft, mit dem Traditionellen. Mit dem Traditionellen, der Tradition. Es war schon immer so. Hat sich bewährt. Ich habe auch immer noch meine Mühe damit. Aber ich habe auch einen Schatz dahinter entdeckt. Weil vieles, was Gott den Vätern gesagt hat, ich erinnere mich, ich habe mal drüber gepredigt, die Weisheit des Alters. Weil vieles, was Gott den Geschwistern, den Älteren gesagt hat, ja weitergeht, nicht von vorne anfangen muss, alles rauszusuchen. Und ich glaube, dass es uns gut tut, bei allen Neuerungen, vor allem auch in allen, wenn es um Theologie geht, auch um Gemeindebau geht, immer wieder zu fragen, ist das das, was Gott möchte? Man kann in seiner guten Absicht heraus, Gemeinde attraktiver zu machen, ganz schnell den biblischen Boden verlassen. Und auf der anderen Seite, wenn man zu sehr traditionell ist, kann man aufgrund dessen, dass man im Alten festhält, es unmöglich machen, dass neue Leute reinkommen. Ihr merkt, Lebenserfahrung, geistliche Erfahrung sind da einfach wichtig. Und das Entscheidende ist immer das Prüfen am Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes dazu? Und dann lese ich auch manche Aussagen, wo ich sagen muss, ich hätte es lieber anders, aber weil es da steht, machen wir es so. Weil es Gottes Wort ist. Weil Gott recht hat. Ein Leiter der Gemeinde soll die Gemeinde im Glauben stärken. Dazu muss er dieses Wissen haben. Es geht nicht darum, dass er zweifelt, Unsicherheit verbreitet, sondern das Vertrauen auf die Bibel und Gott fördert. Dazu muss er selber aus dem Wort Gottes leben. Ich kann nur das leben, was ich kenne. Und er muss die nicht im Glauben wachsen wollen, zurechtweisen. Auch das kann ich nur, wenn ich sage, ich hab's erlebt, es geht. Man kann sich vom Wort Gottes verändern lassen. Und noch besser ist, wenn man das sieht am Menschen, wie sie sich verändert haben. Und das gibt's. Es gibt tolle Menschen, die sich ganz toll haben verändern lassen. Auch junge Leute, habe ich auch schon erlebt. Wir brauchen Leiter, die die Bibel nicht relativieren, die ihr Leben vom Wort Gottes verändern lassen und die nicht anfangen, Sünde mehr zu lieben als das Wort Gottes. Und Leute, das alles sind ja Sachen, mit denen jeder Nachfolger zu kämpfen hat. Machen wir uns nichts vor. Wir leben nicht im Himmel. Und jeder weiß, glaube ich, wenn er ganz ehrlich ist, nur zu gut, wo er bei ihm die Baustellen sind. Nur für einen Leiter heißt es, er soll vorbildhaft damit auch umgehen. Das heißt nicht, er muss alles richtig machen. Denn es ist die spannende Frage, wer darf das da noch? Wer darf da noch Gemeinde leiten oder Ältester sein? Bevor ich diese Frage nochmal eingehe, kommt noch eine spannende Frage vorher. Vielleicht ist es ja aufgefallen, ist immer von dem Ältesten die Rede. Gemeindeleitung, Frauen oder Männer? Oder Frauen und Männer? So, jetzt muss ich einen großen Sprung machen, denn das theologisch zu betrachten, ich glaube, dazu brauche ich eine ganze Predigtreihe. Und ich bin mir sicher, am Ende werden wir uns immer noch nicht einig. Es gibt einfach zu starke Unterschiede dazu. Was für mich eindeutig ist, ich rede jetzt von meiner Erkenntnis und dem Fazit aus dem, was ich eben in den letzten 50 Jahren so erlebt habe. Jetzt streicht er hier ran. So, ich muss mal kurz starten. Das gab es vor 50 Jahren noch nicht, das Problem. Ich habe irgendwas verrutscht gerade. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt mal weitergeben meine Erkenntnis. Ich lasse bewusst alles andere außen vor. Ihr dürft anderer Meinung sein, wir können drüber reden. Aber ich möchte jetzt mal meine Erkenntnis, meine Sicht der Bibel an dieser Stelle weitergeben. Nach meinem Schriftverständnis wird Gott einmal von den Männern Rechenschaft fordern, sie zur Verantwortung ziehen, sowohl für die eigene Familie als auch für die Gemeinde. An dieser Stelle ist für mich die Bibel ziemlich eindeutig, dass wir als Männer vor Gott Verantwortung tragen. Das ist übrigens auch die Linie der EG und darum gibt es auch in der EG keine Pastorinnen und auch keine Frauen als Älteste. Und dann kommt die nächste spannende Frage, aber was, wenn die Frau begabter ist als der Mann? Soll es geben? Gibt es? Kenne ich. Vielleicht hilft das andere Bild ein bisschen. Ein Minister in der Regierung kann nicht alles wissen. Er braucht Berater, Experten, hat einen Riesenstab von Leuten, die ihn hoffentlich gut beraten, damit er entscheiden kann für den Bereich, für den er Verantwortung trägt. Und auch ein Leiter der Gemeinde kann nicht alles wissen. Er kann nicht alles besser und ist auch nicht sein Job, alles zu tun. Aber es ist sein Job, seine Aufgabe, seine Pflicht, dieses Wissen sich anzueignen, in der Welt sagt man einzukaufen, also die zu fragen, die es besser wissen. Und am Ende müssen beide, ob es der Minister im Staat ist oder der Leiter in der Gemeinde, Rechenschaft dafür ablegen, was sie wie gemacht haben oder eben auch nicht gemacht haben. Und da Gemeinde aus Männern und Frauen besteht, kann Gemeindeleitung nur dann gut und verantwortungsvoll geschehen, wenn beide Sichtweisen berücksichtigt werden. Wie das geschieht, ich sage es ganz platt, ist oft nur eine rein organisatorische Frage. Und ich fand das spannend, ich bin groß geworden in der Gemeinschaft, da gab es auch den Brüderrat, da hatten nur die Männer was zu sagen. Und dieser Brüderrat hat einmal im Jahr seine Klausurtreffen, sie haben es, glaube ich, anders genannt, mit ihren Ehefrauen gemacht. Und dann hatten sie über das Jahresprogramm gesprochen. Und da war plötzlich alles mit drin. Es ist eine organisatorische Frage oft, wie man das macht. Ich kenne auch andere Kreise, wo die Frauen nichts sagen dürfen und die Männer nur entscheiden. Ich habe meistens den Eindruck, das geht nicht ganz so gut aus. In der EG haben wir zwei Modelle. Den ältesten Kreis, dann besteht die Leitung nur aus Männern. Oder eine Gemeindeleitung, dann gehören Frauen und Männer dazu. Die spannende Frage an dieser Stelle ist nur, aber es ist ja wieder ein Thema für sich. Älteste haben nach Jakobus 5 die Verantwortung auch für Leute zu beten, aus der Gemeinde ins Gebet bitten. Wer dann Ältester sein kann, in der Regel machen das dann die Ältesten aus dem Leitungskreis. Aber diese beiden Formen gibt es in der EG, auch von unserer Gemeindeordnung her dann. Egal welches Modell man lebt, verantwortlich leiten heißt immer, ein gutes Miteinander zu leben. Und das ist wichtig. Egal jetzt von den Erkenntnisfragen, egal von den organisatorischen Fragen, Gemeindeleiten geht nur gut, wenn man ein gutes Miteinander hat. Und verantwortlich sein heißt eben nicht zuerst Bestimmer sein, sondern, was sagt Jesus? Wer ist der Erste? Der Diener, der den anderen Blick hat. Und da ist der Teufel so erfolgreich. Ich möchte doch mit meiner Sicht durchkommen. Ich möchte, dass die anderen mir zustimmen. Leute, es geht mir genauso, ganz ehrlich. Und so mancher Kampf ist das Sagen, nein, ich muss jetzt nicht recht haben. Dieses Miteinander, darum geht es auch in der Gemeindeleitung. Ich muss sie abbrechen. Das wäre ein Thema, wo man wahrscheinlich nicht so schnell zum Ende kommt. Ich versuche einfach mal grobe Linie aufzuzeigen. Die andere Frage, die dazugehört, wann habe ich diesen Level erreicht? Diesen ganzen Anspruchskatalog, den wir gesehen haben. Wir möchten, dass unsere Teens und Jugendlichen Gemeinde auch als Gemeinde erleben. Und der beste Weg dazu ist, sie ausprobieren zu lassen. Mach doch mal mit, übernimm mal was. Sei es in der Musik, in der Moderation, in der Technik oder auch bei Kaffee und Kuchen. In Ordnung ist interessant, dass eine fast 14-Jährige, die möchte am liebsten am Kuchen helfen. So super, wenn das ihre Freude ist, ihre Gabe ist, sich da einzubringen. Wo eine Gabe vorhanden ist, muss sie geübt werden. Wenn jetzt jemand neu anfängt, wird er nicht alles richtig machen. Er wird Fehler machen. Aber nur durch Fehler lernt man. Dieser Raum muss dafür da sein. Niemandem wird auf Anhieb alles gelingen. Dasselbe gilt auch für eine Leitung. Es ist nicht jedermanns Sache, leiten zu können, und nicht jeder, der das will, ist auch dafür geeignet. Ich finde es manchmal spannend. Ich habe so in den letzten oder überhaupt im Jahr meines Dienstes den Eindruck, dass die, die gerne leiten wollen und das besonders intensiv sagen, nicht immer die idealen Leiter sind. Und dass die, die es überhaupt nicht tun wollen, manchmal die viel besseren wären. Aber auch hier gilt, wer die Gabe der Leitung hat, kann da hineinwachsen. Muss da hineinwachsen. Und die Ausführungen aus den Briefen an Timotheus und Titus sind Vorgaben und Grenzen, in denen sich dieser Dienst zu bewegen hat. Und auch die ganzen Vorgaben, nicht jeder Leiter kann auch alles. Darum ist es auch wichtig, im Leitungskreis sich zu ergänzen. Diese ganzen Listen muss nicht jeder Leiter erfüllen. Aber es sollte in jeder Gemeindeleitung jemand sein, der das gut kann, der seine Stärken dort hat. Und wenn ich mir die Jünger ansehe, die Jesus damals berufen hat, dann hatten die noch ganz schön viel zu lernen. Ich habe schon öfter gesagt, glaube ich, aber diese Truppe, aus diesen Haudegen, aus diesen Aufständlern, was es alle waren, eine Truppe zu formen, die die Welt verändert, das kann nur unser Gott. Und wir lesen, dass auch sie nie alles richtig machten, aber sich darum bemühten. Und dass Jesus auch einem Petrus die Zeit gab, da hineinzuwachsen. Ich habe es vorhin gelesen. Wenn du dich bekehrst, wenn du an dem Punkt bist, dann ist es dein Job, sagt Jesus. Aber du bist der Mann dafür. Und ich glaube, das müssen wir auch im Blick haben, wenn wir Leute berufen, sagen, du kannst das. Du musst vielleicht noch was lernen und da schulen wir dich noch. Aber das ist dein Weg. Und da begleiten wir dich. Auch wenn manches erstmal nicht klappen wird. Das Besondere an Jesus ist nämlich, Jesus beruft nicht immer nur die Begabten, macht er auch, also nicht falsch verstehen, aber Jesus beruft nicht immer nur die Begabten, aber immer Begabte, die er berufen hat. Der Welt ist auch völlig anders. Da zählen die, die was können. Und wo wir am meisten gestaunt, unsere Tochter mit am meisten gelitten hat, sie wollte so gerne Musik studieren. Und bei der Aufnahmeprüfung sollte sie schon perfekt Klavier spielen, so Stücke spielen können. Da habe ich überhaupt, zu was muss ich studieren, wenn ich vorher schon alles kann. Aber in der Welt läuft es oft so. Auch für einen Beruf, man möchte immer die Perfekten haben. Jesus nimmt die, deren Herz, die ihr Herz ihm geben, die sich von ihm formen lassen, mit denen baut er Gemeinde. Darum hilft nur, dass wir keine übersteigerten Erwartungen haben, weder an uns selbst noch an andere. Aber dass wir im Gebet immer wieder unseren Herrn fragen, es ist deine Gemeinde. Du bist der Auferstandene, von Ostern her. Weil Jesus der Herr ist, wollen wir ihn fragen, ihn darum bitten, dass er die Richtigen beruft und dann begabt. Und ich glaube, als ganze Gemeinde ist es wichtig, beständig dann für sie zu beten, die in der Leitung Verantwortung tragen. die in der Leitung Verantwortung übernehmen sollen. In dem Wissen, wir können oftmals unserem Gott höchstens im Weg stehen. Gott baut sein Reich. Und das Beste passiert dann, habe ich persönlich erlebt, wenn ich Gott nicht im Weg stehe. Wenn ich das, was er anschubst, wo er was in Bewegung setzt, versuche mit meinen Möglichkeiten und mit meinen Grenzen, aber mitzugestalten. Und je mehr das miteinander machen, umso spannender kann es sein. Umso erfolgreicher kann man sein, auch ohne die ganz Großen, auf die man immer guckt. Darum, weil Jesus auferstanden ist, hält keine Macht der Welt uns fest. Es fängt an, mit ihm zu gehorchen. Finde ich toll bei diesem Lied. Das Erste ist, ihm zu gehorchen und zu vertrauen. Und dann mit ihm an Gottes Welt zu bauen und mit an Gottes Welt zu bauen. Dazu sind wir alle beauftragt, dazu sind wir alle berufen und dazu sind wir alle etwas Besonderes. Als Kinder Gottes bist du etwas Besonderes. Du hast einen Vater im Himmel. Und jetzt, wenn du nicht so einen guten Vater hattest und nicht so ein gutes Vaterbild, steck das Vaterbild beiseite, guck, wie der Vater im Himmel sich hier zeigt. So soll doch jeder Vater sein und den hast du im Himmel. Und dann lasst uns gemeinsam für den auferstandenen Herrn seine Gemeinde bauen. Unsere Berufung an den Platz finden, an den er uns gestellt hat, und sie einnehmen. Amen. Ich möchte noch beten.